Vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal von meiner Seite. Mein Name ist Patrick Illien, ich bin von Compassion Deutschland und habe mich sehr gefreut, dass ich heute Morgen hier mit euch diesen Gottesdienst feiern darf. Es ist was ganz Besonderes und ich mache das sehr gerne und ich möchte meine Predigt an dieser Stelle mal etwas anders da beginnen, als man es vielleicht gewohnt ist. Normalerweise wird der Prediger vorne und erzählt, das mache ich auch gleich noch, aber ich möchte zuerst drei Fragen an euch stellen. Und ich würde euch einladen, wenn es euch möglich ist, lasst euch darauf ein, diese drei Fragen einfach mal mitzugehen und sie ehrlich zu beantworten. Und ich starte mal mit meiner ersten Frage und die ist, wer von euch hatte denn die Möglichkeit, in dieser Nacht in einem eigenen Bett zu schlafen? Den würde ich mal bitten, aufzustehen, wenn es möglich ist. Sehr gut. Und bleibt einfach stehen, das sind drei aufeinander aufbauende Fragen. Zweite Frage. Wer von euch hatte die Möglichkeit, heute Morgen zu frühstücken? Der darf mal die linke Hand heben. Genau. So, und wer von euch, bleibt ruhig so, linke Hand oben, genau. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen anders heute Morgen, aber es ist gut. Wer von euch hatte die Möglichkeit, die Kleidung, die ihr anhat, aus einer Auswahl, aus einem Kleiderschrank oder sonst was auszuwählen? Der darf mal die rechte Hand heben. Sehr gut. Und jetzt könnt ihr euch mal kurz umschauen und das einfach mal auf euch wirken lassen. Einfach mal so einen ganz kurzen Moment. Genau. Ich darf euch beglückwünschen. Die Bibel sagt, selig sind. Selig sind, die sich dessen bewusst sind, wie gut es Gott mit ihnen meint. Wenn ihr diese Fragen mit Ja beantworten konntet und so wie ich hier steht, gehört ihr zu den reichsten 20% dieser Welt. Die reichsten 20% dieser Welt. Und jetzt schaut euch nochmal ganz kurz um und lasst es nochmal auf euch wirken, wie wir hier stehen. Weil ich glaube, dass es uns in unserem Alltag ganz oft gar nicht so bewusst ist, wie gut es Gott eigentlich mit uns meint. Dass es etwas ist, das so im ganzen Trubel, in all den Fragen und all den Anstrengungen des Lebens eher untergeht. Und deswegen, das ist so schön, wenn wir hier so stehen, das ist nämlich eine gut überlieferte biblische Gebetshaltung. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon so da stehen, dann lass uns doch gerade noch beten, ja? Großer Gott, und so stehen wir jetzt hier vor dir mit erhobenen Händen und erhobenen Herzen. Herr, ich bin gespannt auf die Zeit, die du für uns bereitet hast. Ich bin gespannt auf das, was du uns zu sagen hast. Ich bin gespannt auf den Herzschlag, der durch diesen Gottesdienst in unsere Gemeinschaft hier kommen kann. Und darum, Herr, ich freue mich auf die Zeit mit dir. Ich bitte dich, sei du da. Mach du unsere Herzen und unsere Ohren offen für das, was du zu sagen hast, für das, was du uns zeigen willst, für diese Welt, die dir so am Herzen liegt. Für die Botschaft, die du für uns bereitet hast, für die Gegenwart, mit der du uns heute Morgen erfreust. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch setzen. Ihr dürft auch gerne stehen bleiben. Das fühlt euch frei. Ich habe heute Morgen schon gehört, dass hier ist eine freie Gemeinde. Also, ich habe eine Predigt mitgebracht, eine Predigt zu einem Thema, die mich sehr bewegt, zu einem sehr bekannten Text. Viele von euch, bin mir ziemlich sicher, werden diesen Text schon kennen. Es geht um den barmherzigen Samariter. Für alle, die Geschichte nachlesen wollen, sie steht in Lukas 10. Ich werde sie euch heute Morgen nicht vorlesen, ich werde sie euch nacherzählen. Ich möchte euch aber zu Beginn erzählen, warum sie mir so viel bedeutet. Es ist ein Text, der sehr gut in unsere heutige Zeit hineinpasst. Es ist ein Text, der eigentlich damit beginnt, dass Jesus in einer Zeit unterwegs ist in Israel, die sehr unruhig ist. Äußere Umstände, Drucksituationen, es gibt Krieg im Umfeld, das Land hat sehr stark darunter zu leiden, es werden mehr und mehr Steuern im Land erhoben, alles wird irgendwie teurer, die Lebenshaltungskosten innerhalb des Landes sind sehr hoch. Es ist ein Mix aus einer hohen Unzufriedenheit der Menschen mit der eigenen Regierung, mit dem, was in der Welt geschieht und mit sowieso allem drumherum. Menschen, die eigentlich nur leben wollen und dann herausgefordert sind mit Dingen, die von außen herangetragen sind. Es ist eine Geschichte, die könnte heute 1:1 genauso passieren. Es ist eine Erzählung, in der Jesus unterwegs ist mit Menschen, die ihm nachfolgen. Menschen, die ihm nachfolgen, weil er in diesen herausfordernden und turbulenten Zeiten trotzdem immer wieder eine Botschaft der Hoffnung und der Annahme mit sich führt. Eine Botschaft, die gedacht ist vor allem für Menschen, die in besonderer Weise unter den Umständen leiden. Das Volk Israel zur damaligen Zeit, man schätzt, dass etwa 70-80% der damaligen Bevölkerung in absoluter Armut gelebt haben. Dieses Bild, das in der Bibel öfters mal vorkommt, Tagelöhner, beschreibt eigentlich Menschen, die sich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob hangeln, immer in der Hoffnung, dass sie an einem Tag mal etwas arbeiten können, um am Abend für die Familie etwas zu essen zu besorgen. Es kann aber auch sein, dass es eben nicht passiert und die Familie hungern muss. Und diese Situation ist für einen Großteil der Bevölkerung der damaligen Zeit Realität. Eine herausfordernde, ja fast schon hoffnungslose Realität. Und in dieser Zeit ist Jesus unterwegs und sammelt Menschen mit einer einzigen Botschaft, nämlich dass Gott in dieser Situation ihre Lage sieht und sie nicht alleine lässt. Eine Botschaft, dass in dieser Welt, die so herausfordernd ist, immer noch Hoffnung existiert. Weil Gott da ist. Weil Gott sie sieht. Und so ist Jesus unterwegs und macht sich mit seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem. Es ist kurz vor seiner letzten Etappe. Es ist eigentlich die Zeit, in der wir aktuell sind, die Passionszeit. Es ist die Vorbereitung auf die Osterzeit. Es ist die Vorbereitung auf das Kreuz. Und genau in diesem Moment sammelt Jesus seine Jünger in einem kleinen Dorf außerhalb von Jerusalem. Und dort kommt er zusammen, um seine Jünger nochmal zusammenzuholen. Er hat sie vorher ausgesendet in die umliegenden Dörfer, immer 2 und 2. Und sie haben großartige Dinge in den umliegenden Dörfern vollbracht. Vor allem haben sie Menschen von Gott und von dessen Liebe erzählt. Und kommen jetzt zurück und sind begeistert von dem, was sie erlebt haben in dieser Zeit, auf dieser Wanderung. Und als sie zusammenkommen und quasi in einer großen Gruppe rund um Jesus sitzen und ihm davon erzählen, nacheinander und auch kreuz und quer, steht Jesus in der Mitte und freut sich über das, was sie erlebt haben. Und es stehen andere Menschen drumherum und nehmen das wahr. Und einer dieser Menschen, es ist ein Schriftgelehrter, kommt in diesem Moment zu Jesus und konfrontiert ihn mit einer Frage. Das Lukas-Evangelium redet davon, dass er Jesus aufs Glatteis führen will, dass er ihm eine Falle stellen will. Und er stellt eine bewusste Frage und er sagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und diese Frage klingt ja eigentlich erstmal ganz nett. Es ist so ein theologischer Streit, der entstehen könnte zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten, aber sie ist eigentlich viel mehr. Sie ist vielschichtiger, sie ist vor allem tiefgehend, weil sie gar nicht Jesus adressiert. In diesem Moment geht es nicht um den Schriftgelehrten und Jesus. In diesem Moment geht es dem Schriftgelehrten einzig und allein um die Menschen, die um Jesus herum sitzen. Denn was sind das für Menschen, die in Jesus Gefolge sind? Das sind einfache Landarbeiter, das sind Fischer, das sind Bauern, das sind Tagelöhner. Das sind aber auch Prostituierte, das sind Widerstandskämpfer, die teils mit Waffengewalt versucht haben, ihre Meinung durchzudrücken. Das sind Menschen, die sich gegenseitig eigentlich nicht leiden können und wenige Jahre zuvor vielleicht noch gegenseitig Blut vergossen haben. Da sind Zöllner und Volksverräter. Da sind Menschen, die wir heute als den Abschaum der Gesellschaft bezeichnen würden. Menschen, die eigentlich in der Gegenwart eines angesehenen Lehrers nichts zu suchen haben. Die bei weitem nicht aus der Mitte der Gesellschaft kommen und auch nicht die gutbürgerliche Schicht sind, die wir doch sonst gerne um unsere großen Priester sehen wollen. Es sind Menschen, deren Leben im wahrsten Sinne des Wortes gescheitert sind. Und wenn der Schriftgelehrte nun kommt, sich inmitten dieser Menschen hineinstellt und Jesus fragt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Dann geht es ihm eben nicht darum, eine Antwort zu bekommen, sondern um diese Menschen drumherum, um zu sagen, hier, ihr Menschen, hört zu. Ich glaube, die Antwort, die Jesus euch geben wird, könnte für euch interessant sein. Jesus, erklär uns allen doch nochmal, was wir alles tun müssen, um vor Gott Gefallen zu finden. Was müssen wir eigentlich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Dieser Schriftgelehrte hat einzig und allein ein Ziel, nämlich die Menschen, die sich um Jesus herum versammeln, zu diskreditieren. Wir würden heute sagen, er zeigt ihnen den Platz, wo sie hingehören. Und dieser Platz ist eben nicht am helllichten Tag auf dem Dorfplatz eines kleinen Ortes um einen angesehenen Lehrer. Dieser Platz, an den sie gehören, der ist in den Hinterhöfen, in den Gassen. Irgendwo in den Hinterzimmern, gut versteckt und am besten wenig sichtbar. Diese Frage soll diese Menschen wieder dorthin zurückdrängen, wo man sie gar nicht wahrnimmt, wo man sich mit ihren Problemen, mit ihrer Existenz nicht auseinandersetzen muss. Diese Frage könnte heute 1:1 in der Bildzeitung stehen. Diese Frage ist genau die, die wir immer stellen, wenn wir zum Beispiel darüber diskutieren, wie wenig Geld eigentlich notwendig sein kann, damit Menschen im Bürgergeld überhaupt noch leben dürfen. Das ist dieselbe Frage, die wir stellen, ob es berechtigt ist, dass Menschen vor Krieg über das Mittelmeer flüchten oder ob sie über Land kommen müssen. Es ist dieselbe Frage, die wir immer dann stellen, wenn wir Menschen quasi nicht in ihrer Situation sehen, sondern eigentlich ein vorgefertigtes Bild schon haben, wenn schon klar ist, wo diese Menschen eigentlich hingehören. Und diese Frage damals wie heute steht eigentlich für eine Sache, nämlich die Frage, hey Jesus, wofür willst du eigentlich stehen? Du könntest doch nach Jerusalem einziehen, du bist ein angesehener Mann. Du könntest mit den Schriftgelehrten und im Hohen Rat zusammensitzen und die großen theologischen Fragen dieser Welt klären. Wir könnten als Christen in dieser Welt unterwegs sein und uns um die großen, wichtigen theologischen Fragen dieser Welt kümmern. Warum gibst du dich mit diesen Menschen ab? Warum eigentlich? Und ich glaube, dass diese Frage für uns deshalb heute so relevant ist, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und ich glaube, dass Jesus die Relevanz dieser Frage durchaus verstanden hat, weil er auf besondere Art und Weise eine Antwort gibt. Die Antwort ist nämlich das Gleichnis, das viele von uns sehr gut kennen. Es ist das Gleichnis des barmherzigen Samaritaners. Und Jesus erzählt es als Beispielgeschichte. Er erzählt davon, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho zieht, über einen bekannten Pass durch die Wüste hindurch. Ein Weg, der bekannt und gefürchtet ist. Ein Weg, der eigentlich gesetzlos ist, an dem sich kaum jemand alleine hintraut, weil er so gefährlich ist und an dem dieser Mann, so wie es kommen muss, überfallen wird. Auf dem Weg brutal von Räubern überrascht und zur Seite gezerrt wird. Diese Räuber, die ihn zusammenschlagen, ihn bis auf die Unterhose ausziehen, ihm alles nehmen, was er dabei hat, und ihn anschließend wie ein Stück Dreck in den Graben der Straße werfen, um dann von dannen zu ziehen. Die ihn zurücklassen, halb tot. Halb tot bedeutet, er ist noch lebendig. Er kriegt noch genau mit, was um ihn herum passiert. Er erkennt seine Lage, in der er ist. Aber er selber ist nicht mehr fähig, irgendetwas daran zu verändern. Er kann nur dort liegen und warten. Und die Situation, die Jesus hier beschreibt, ist ganz klar. Diesem Mann bleibt nichts anderes übrig, als auf seinen Tod zu warten. Denn es ist eine Wüste, ein Weg, der kaum benutzt wird, an dem ab und zu mal jemand vorbeikommt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und jetzt, wie ein Wunder, kommt über die Berghänge eine Gestalt auf diesen Mann zu. Und der Mann kann sein Glück schon kaum fassen, als er sieht, da kommt jemand. Und als er näher kommt, sieht er auch noch, es ist ein angesehener Priester, jemand, der sich auskennt. Und dann, als dieser Priester vor ihm steht in seiner Nähe, sieht er ihn und er bleibt stehen, er nimmt ihn wahr und geht weiter. Die Worte, die in der Bibel stehen, sind, um genau zu sagen, er wechselt die Straßenseite und geht weiter. Das heißt, er nimmt ihn wahr, er weiß, dass dieser Mann da liegt und trotzdem geht er vorbei. Und während der Mann noch überlegt, was das jetzt war, was da passiert ist, kommt eine weitere Gestalt über die Berghänge auf ihn zu. Und der Mann ist hin und her gerissen zwischen dem Nachhangen, dass dieser Priester an ihm vorbeigegangen ist, dieser Schock, dass man ihn einfach liegen lässt, und seinem unfassbaren Glück, dass nicht eine, sondern sogar zwei Personen an diesem Tag auf ihn zukommen. Und als er sieht, wer da kommt, ein Levit, wieder ein Tempeldiener, kann er sein Glück kaum fassen. Und der Levit kommt an die Stelle, an diese Straße, er sieht ihn, er nimmt ihn wahr, er wechselt die Straßenseite und geht weiter. Wenn wir diese Situation betrachten, was macht es mit uns? Wisst ihr, wir können jetzt hier an dieser Stelle endlos darüber debattieren, welche Beweggründe diese beiden Männer gehabt haben können. Und ich kenne viele gute Predigten, die genau das machen und versuchen. Und die einen gelingen mehr, die anderen gelingen weniger. Ich glaube, dass es an dieser Stelle gar nicht darum geht, jetzt versuchen herauszufinden, was diese beiden Männer da überhaupt bewegt hat, was sie geritten hat, diesen Mann im Wegesrand liegen zu lassen. Ich glaube, dass Jesus uns bewusst ohne Begründung zurücklässt. Weil eine Sache an dieser Stelle klar wird. In dem Moment, in dem die beiden vorbeigehen. In dem Moment, in dem sie untätig bleiben. Da machen sich Hoffnungslosigkeit und Depression in dieser Welt breit. In diesem Moment, in dem wir mit dem Leid der Welt konfrontiert sind und unbewegt weitergehen, indem wir einfach nur hinschauen, ohne zu handeln, da macht sich die Hoffnungslosigkeit breit. Und versetzen wir uns einen Moment in die Lage dieser Menschen. Was muss das denn mit dem Mann machen, der da in dem Graben liegt, am Wegesrand, der sich das nicht ausgesucht hat, der bestimmt anderes an diesem Tag vorhatte, als überfallen zu werden, der vorher schon wie ein Stück Dreck weggeworfen wird, um jetzt zu erleben, dass nicht nur eine, sondern sogar zwei Personen einfach weitergehen. Was muss es mit diesem Mensch machen, da zu liegen und zu realisieren, dass er es nicht wert ist, dass andere anhalten? Dass er dieser Welt scheinbar so egal ist, dass er dort liegen bleibt. Und was muss es mit diesen Männern machen, die weitergehen? Mit diesem Priester und dem Leviten. Ich bin mir sicher, dass sie nicht unberührt weitergehen. Vielleicht hören sie diese leise Stimme in ihrem Hinterkopf, die immer wieder anklopft und fragt, hättest du nicht doch stehen bleiben sollen? Hättest du nicht irgendwas machen können? Vielleicht zurückgehen und nach Hilfe rufen oder irgendwas machen? Und die jetzt versuchen, sich innerlich irgendwie zu beruhigen, die jetzt Gründe finden, warum es gut ist, dass sie weitergehen. Weil vielleicht Angst da war, dass sie überfallen werden oder weil es wichtige Dinge gab, die sie zu tun haben. Aber all das täuscht darüber nicht hinweg, dass in dem Moment, wo sie die Wahl hatten, sie weitergegangen sind. Warum? Vielleicht einfach deshalb, weil sie in ihrem Inneren diese Stimme hören, die ihnen sagt, es ist egal, ob du hilfst oder nicht. Was macht das schon für einen Unterschied? Weil selbst wenn du jetzt dieser einen Person hilfst, morgen liegt doch der Nächste da wieder. Was bringt es schon jetzt, dem einen da zu helfen? Ändert sich doch eh nichts. Die Räuber sind immer noch da. Die Welt ist genauso schlecht. Jetzt, wenn nur dem einen dazu helfen, ändert doch gar nichts. Es müsste sich erst alles andere ändern. Es müsste alles sicherer werden, es müsste alles besser werden. Die Menschen müssten versorgt sein, die Mächtigen müssten aktiv werden, die Politik müsste was machen und sowieso die Reichen müssten mal erst ihr Geld einsetzen. Und wenn sich alles verändert, dann macht es vielleicht einen Unterschied. Aber jetzt? Der eine mehr oder weniger? Was soll's? Und im Endeffekt gehen beide weiter und alle gehen mit demselben Bild im Kopf weg, dass es eigentlich egal ist, was sie tun. Der eine, dass er egal für diese Welt ist, weil er nichts wert ist. Die anderen, dass sie egal für diese Welt sind, weil ihr Beitrag eh nichts verändert. Und genau diesem Eindruck widerspricht Jesus, indem er die dritte und letzte Person des Gleichnisses über den Berg kommen lässt. Denn auf einmal kommt noch jemand. Und als der Mann näher kommt, erkennt der Mann im Graben den Samaritaner über die Berge kommen. Und er denkt sich, ja toll, jetzt ist es vorbei, weil dieser Mann hat allen Grund vorbeizugehen. Da kommt jetzt jemand, es ist okay, wenn der weggeht. Und als dieser Mann dorthin kommt, bleibt er wieder stehen und er sieht den Mann am Graben, am Boden, verletzt und blutend. Und dieser Samariter kann nicht weitergehen. Dieser Samariter sieht den Mann am Boden liegen. Und er bindet sein Reittier fest und steigt hinab in den Graben, beugt sich hinunter und berührt diesen Mann. Das ist alles, was in diesem Moment passiert. Der Samariter geht hin, notdürftig mit allem, was er hat, reißt ein Stück von seinem Gewand ab, holt vielleicht eine Flasche Wein von seinem Reittier, verarztet so ein bisschen die Wunden. Und das ist alles hemdsärmlich und echt einfach. Aber für den Mann im Graben, auf einmal kommt ihm ein Gedanke. Hey, wenn der da anhält und wenn der mich sieht und wenn der mir hilft, vielleicht packe ich es ja doch noch. Vielleicht ist da noch eine Chance. Vielleicht meint er es ernst mit mir und der bringt mich nach Jericho oder in die nächste Stadt oder irgendwie zu einem Arzt. Vielleicht sehe ich meine Familie doch noch mal. Die Menschen, die mir lieb sind. Vielleicht hab ich noch eine Chance. Und wisst ihr, wie man das nennt? Das, meine lieben Freunde, das ist Hoffnung. Das ist das, wovon diese Welt genau jetzt zu wenig hat. Und wisst ihr, mich fasziniert das in diesem Gleichnis, weil eine Sache ist ganz klar, die Welt ist noch genau dieselbe wie zuvor. Die Räuber sind immer noch irgendwo auf dem Weg unterwegs, der Mann liegt immer noch da und blutet und hat Schmerzen. Die Römer sind noch im Land und der Krieg an der Ostfront hat sich noch nicht verändert. Die Welt verändert sich nicht. Aber in diesem Moment, wo der Samariter stehen bleibt und seine Hand ausstreckt, da verändert sich für diesen Mann am Boden seine ganze Welt. Und das bewegt mich. Wir können vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber wir können daran mitwirken, dass sich für einen Menschen ein Stück weit seiner Welt verändert. Und ich glaube, dass das die Botschaft dieses Gleichnisses ist. Wir erfahren am Ende dieses Gleichnisses nicht, was mit dem Mann passiert. Der Samariter nimmt ihn auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Gaststätte und sagt dem Wirt, hier kümmere dich um ihn. Sorg dafür, dass er verarztet, dass er geheilt wird. Und danach ist das Gleichnis vorbei. Wir wissen nicht, ob er überlebt. Wir wissen nicht, ob er irgendwie seine Familie wieder sieht. All das ist vollkommen egal. Weil alles, was zählt in diesem Gleichnis, diese eine Botschaft ist, der Samariter bleibt stehen, nimmt den Mann wahr und lässt sich von dem, was vor seinen Füßen passiert, ansprechen und bewegen. Es macht etwas in seinem Inneren, in seinem Herzen, in seinem Bauch. Es ist dieses Gefühl, das ihn nicht mehr loslässt, das sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich will wenigstens hier stehen bleiben und nicht vorbeigehen. Es ist dieser Moment, wo der Samariter etwas anders macht als die Menschen, die zuvor da waren, die einfach vorbeigehen im Anblick derselben Situation. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, der diese Welt verändert. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir von ihr selbst bewegt sind. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir von ihr selbst bewegt sind. Und genau dazu lädt Jesus uns ein und stellt uns als Gemeinde in Nachbarschaften, in Länder und in diese Welt. Jesus ist derjenige, der auf dem Weg unterwegs ist. Jesus hat mal seinen Auftrag zusammengefasst in einem einfachen Satz: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Jesus ist der, der immer noch heute in dieser Welt unterwegs ist und diejenigen sucht und findet, die am Wegesrand liegen, blutend und verletzt, auf der Suche nach Hilfe und nach Hoffnung. Er ist derjenige, der unterwegs ist, der an irgendeinem Punkt unseres Lebens uns dort gefunden hat und seine Hand ausgestreckt hat. Und der uns herausgezogen hat, um uns einzuladen, hinter ihm auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und zu sagen, lass uns gemeinsam die Augen und die Herzen offen halten für die, die immer noch da sitzen, da liegen und da warten, dass jemand anderes vorbeikommt. Wir sind eingeladen, hinter ihm herzugehen. Wir sind eingeladen, in dieser Welt unterwegs zu sein, die Menschen zu suchen und zu finden, die darauf warten, dass eine ausgestreckte Hand, ein gutes Wort und ein liebendes Herz ihnen begegnet. Jesu Name groß zu machen, indem wir seine Liebe in dieser Welt ausdrücken. Dazu sind wir berufen und das ist eine wunderbare Freude, zu der ich uns heute Morgen einladen darf. Amen.